Jesus hat den Jüngern nie beigebracht, wie man predigt. Aber er hat ihnen beigebracht, wie man betet. Er hat nicht viel darüber gesprochen, wie man gut predigt. Aber er hat viel darüber gesprochen, wie man gut betet. Es ist wichtiger zu wissen, wie man mit Gott redet, als zu wissen, wie man mit Menschen redet. Das Wichtigste ist nicht unser Einfluss bei Menschen, sondern unser Einfluss bei Gott. Jesus sehnt sich danach, uns zu lehren, wie man betet. Liebe Schwester, liebe Freunde, so schreibt Andrew Murray in seinem Gebetsklassiker Das Geheimnis des gemeinsamen Gebets. Und heute wollen wir zurückkehren zur Bergpredigt und gemeinsam nachdenken über das Gebet unseres Herrn, dem sogenannten Vater unser. Für unsere Gäste möchte ich es erwähnen. Wir sind gerade hier dabei, schon seit über einem halben Jahr. Die Bergpredigt, diese wichtigste Predigt, die Predigt, die unser Herr auf dem Berg der Seligpreisungen gesprochen hat, nachzudenken, uns neu mit diesen Worten zu beschäftigen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass in Matthäus 6 in den ersten 18 Versen Jesus darüber spricht, wie wir als seine Nachfolger in dieser Welt Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Vater, wie wir mit unserem Gott leben sollen. Das ist so das allgemeine Thema. Und er spricht zuerst eine Warnung aus: Hütet euch eure Frömmigkeit oder eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Das ist sozusagen der Themasatz in Matthäus 6, Vers 1. Und dann spricht unser Herr drei Bereiche unseres geistlichen Lebens, unserer Frömmigkeit, wenn man so will, an. Das Geben, das Beten, das Fasten. Und in den Versen 5 bis 8 aus Matthäus 6, da lernten wir, was beim Gebet wirklich zählt, ist, dass Gott uns hört. Jesus lehrt uns, wie wir nicht beten sollen. Wir sollen nicht beten, um gesehen zu werden, damit die Leute denken, was ist das doch für ein schönes Gebet, was er gerade gebetet hat. Wir sollen auch nicht nur beten, damit wir uns wohl fühlen. Auch sollen wir nicht plappern wie die Heiden, die viele Worte machen, sondern wie sollen wir beten? Wir sollen im Verborgenen, in der Stille mit unserem Vater reden, in aller Abhängigkeit, so wie ein Vater, wie ein Kind zu seinem Vater kommt, der Vater auf es wartet, es in seine Arme nimmt, in unserer ganzen Bedürftigkeit, im Vertrauen, so sollen wir zu Gott kommen. Aber Jesus lehrt uns nicht nur, wie wir nicht beten sollen. Er spricht nicht nur unsere Motivation beim Beten an, sondern er lehrt uns auch, was wir beten sollen. Und genau in der Mitte der Bergpredigt lehrt er uns ein Gebet, das zur Mutter aller Gebete geworden ist. Das Vaterunser. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass dieses Gebet im Zentrum dieser wichtigsten Predigt steht. Das Gebet hält nämlich diese Predigt zusammen. Es belebt sie. Anders gesagt, wir können vieles für unsere Nachfolge oder unser geistliches Leben von Jesus lernen, wie man denkt und wie man handelt. Aber wenn das Gebet nicht die Mitte ist, lebt nichts. Gebet ist sozusagen das Herz, welches das Blut mit all den Gedanken, Worten, in all die Gedanken und Worten und Taten pumpt. Wenn das Herz nicht aus der Mitte heraus arbeitet, dann können unsere Worte auch noch so schön gewählt sein und unsere Taten auch noch so fromm aussehen. Im Grunde ist doch alles tot. Ohne Gebet ist unsere Frömmigkeit nichts anderes als toter Moralismus. Das Gebet ist das Herz eines wahrhaft geistlichen Lebens. Wie sollen wir also beten, wenn wir uns unserem Vater nahen? Lass uns die Verse 9 bis 15 aus Matthäus 6 lesen. Jesus sagt, ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Meine Lieben, dieses Gebet ist sicherlich das bekannteste christliche Gebet, das auch viele, ich sag's mal so, Namenschristen beten, ohne wirklich groß darüber nachzudenken. Vielleicht liegt es auch daran, weil dieses Gebet zu einem liturgischen Gebet geworden ist, dass wir Freikirchler es nicht so oft in den Worten beten, wie es uns überliefert wurde. Ist eigentlich schade, denn es ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Jesus lehrte mit dem sogenannten Vater unser seine Jünger und auch uns, was wir beten sollen. Ist es nicht egal, was wir beten? Hauptsache wir beten? Könnte jemand sagen? Und Jesus gibt uns in diesem Text eine Antwort. Es ist nicht egal, was wir beten. Und ich glaube, im Vater unser haben wir ein Muster, ein Vorbild für alle Gebete. Deshalb habe ich auch diese Botschaft so umschrieben, das Vater unser, ein Mustergebet. Es umschließt in einem ungeheuren Spannungsbogen die größten und die kleinsten Dinge. Dieser Bogen, er wölbt sich um die Bitte, um das kommende Reich, also um die totale Wandlung aller Dinge und Machtverhältnisse bis hin zur täglichen Brotration. Großes und Kleines, Geistliches und Materielles, Inneres und Äußeres. Es gibt nichts, was nicht in diesem Gebet eingeschlossen wäre. Und deshalb möchte ich uns jetzt einladen, dieses Vorbildgebet erneut uns anzuschauen. Man kann das Vaterunser unterschiedlich gliedern. Eines fällt allerdings sofort auf. Im ersten Teil des Gebets stellt Jesus Gottes Anliegen auf den Leuchter. Erst im zweiten Teil spiegelt sich sozusagen unser ganz persönlicher Alltag, unser Leben wieder, auch mit seinen praktischen Anliegen. Wie sollen wir also beten? Jesus lehrt, wenn wir beten, dürfen wir Gott als Vater ansprechen. Haben wir übrigens heute schon im Lobpreis getan. Freimütig. Ist ein enormes Privileg. Vater ist eigentlich ein Wort, das in den meisten Fällen eine innige Beziehung beschreibt. Wie ein Kind, das auf den Schoß des Vaters kommt, vertrauensvoll, erwartungsvoll, mit großen Augen. So dürfen wir uns Gott, dem Vater, nahen. Ich weiß, es ist für manche Menschen, die keinen guten Vater hatten, vielleicht ein schwieriges Wort. Es gibt Väter, die ihre Familie, ihre Kinder vernachlässigt haben, absent waren. Manche sogar vielleicht gewalttätig. Und man assoziiert mit diesem Wort nicht immer eine gute Erfahrung. Aber der Vater im Himmel, er ist der perfekte Vater. Wir Väter hier, wir sind nicht vollkommen. Aber Jesus, er lädt uns ein, seinen Vater Vater zu nennen, und das ist der vollkommene, perfekte, beste Vater. Nun, Gott als Vater zu bezeichnen, wie wir das heute selbstverständlich tun, war zur Zeit Jesu gar nicht so üblich. Die Juden betrachteten den Namen Gottes als so heilig, dass sie nicht einmal auszusprechen wagten. Was ist denn die Voraussetzung, dass wir überhaupt Gott als Vater ansprechen können? Wir können zu Gott nur dann Vater sagen, weil Jesus der Garant dafür ist, dass es überhaupt einen Vater für uns Menschen gibt, die wir durch die Sünde sozusagen verwaist wurden. Der Glaube an Jesus Christus und das neue Leben, das er schenkt durch eine neue Geburt, sind es, die Gott zu unserem himmlischen Vater machen. Und schon bei diesem ersten Wort, unser Vater, sind wir im Grunde beim Evangelium. Wenn man Jesus nachfolgt und eine Beziehung zu Jesus hat, dann hat man auch Gott als Vater und kann im kindlichen Vertrauen zum Allmächtigen Vater sagen. Paulus erklärt das folgendermaßen im Römerbrief. Er sagt dort in Römer Kapitel 8, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir den Geist Gottes. Und das ist nicht ein Geist, der uns knechtet und uns Furcht einjagt, sondern ein Geist, der uns zu Söhnen und zu Töchtern Gottes macht. Und durch diesen Geist können wir rufen, Abba, Papa, Vater. Das Vaterunser, es erinnert uns aber auch, dass Gott nicht nur mein Vater ist. Er ist unser Vater. Was heißt das? Gott hat keine Einzelkinder. Mit Jesus dürfen wir unser Vater sagen, mit vielen anderen, die auf dem gleichen Weg sind, die seine Kinder sind, die genauso wie wie wir eine lebendige Beziehung zu diesem Vater haben. Und weil wir Kinder Gottes sind, können und wollen wir uns an diesem Vater, an diesem besten, nur erdenklichen Vater erfreuen. Wir wollen ihn anbeten. Und wir können unseren Blick über unsere augenblicklichen Umstände erheben und auf das blicken, was ewig ist. Und das bringt uns zum Zweiten, was Jesus uns hier in diesem Mustergebet lehrt. Während wir beten, sollen wir zuallererst unseren Gott anbeten. Die Anbetung Gottes, sie kommt an erster Stelle. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Anbetung beginnt damit, dass wir uns klar machen, Gott ist unser Vater, von ihm geht alles aus und zu ihm kehrt auch alles zurück. Er ist immer zuerst da. Und unser Beten ist immer nur Antwort auf diese längst vorgegebene Tatsache. Wenn wir anbeten, erheben wir den Namen des Herrn. Vater, geheiligt werde dein Name. Wie wird denn der Name Gottes geheiligt? Ich habe so die Befürchtung, die wenigsten Leute dieses Gebet vielleicht sonntags für Sonntag liturgisch auswendig beten, die wissen nicht genau, was diese Aussage bedeutet. Dort, wo Gottes Name geheiligt wird, da wird dieser Gott geliebt, da wird er geehrt. Namen in der Bibel und besonders im hebräischen Denken haben eine tiefere Bedeutung, als das bei uns der Fall ist. Wenn einer Philipp heißt oder Johann heißt, dann sagt das noch wenig über seinen Charakter oder sein Wesen aus. Aber im jüdischen Denken widerspiegelte der Name oft den Charakter und das Wesen einer Person. Und wenn Jesus hier sagt, dein Name, dann meint er nicht die Buchstaben dieses Namens, sondern dein Name, das ist Gott selbst. Das ist Gott selbst und die Zusammenfassung aller seiner Eigenschaften. Und eine Eigenschaft Gottes, die ganz deutlich hervorsteht in der Bibel, ist seine Heiligkeit. Wenn Jesus sagt, geheiligt werde dein Name, dann will er uns damit auffordern, dass wir Gottes Namen als heilig, abgesondert von allem Bösen, von allem Unreinen halten. Und dass wir diesem Gott den zukommenden Platz in unserem Leben einräumen. Wenn wir also Gott anbeten wollen, dann müssen wir ihn als den anerkennen, der er ist. Und uns ihm mit einem ergebenen, ehrfürchtigen Geist nahen. Gott ist unser barmherziger, unser liebender Vater, unser Abba, unser Papa und gleichzeitig aber auch der souveräne, majestätische Gott des Universums. Meine Lieben, wenn wir Gott so anbeten wollen, wie Jesus es lehrt in dem Vater unser, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, Gott ist heilig. Er ist souverän. Er ist kein Automat, der sozusagen auf Knopfdruck meine Bedürfnisse befriedigt. Oben kommt die Bitte rein, unten kommt die Erhörung sofort raus. Wir können Gott nur im Sinne Jesu anbeten, wenn wir uns ihm mit höchstem Respekt und Ehrfurcht nahen. Gott ist nicht unser Kumpel, mit dem wir im Sandkasten gespielt haben. Er ist der dreimal heilige Gott. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann bezeugen wir im Grunde, dass die Ehre Gottes das höchste Ziel unseres Lebens ist. Und dass es unser Anliegen ist, dass uns das wirklich ein Anliegen ist, dass er jetzt schon von vielen als der erkannt wird, der er wirklich ist. Ist die Verherrlichung Gottes, der Name Gottes, wirklich das höchste Ziel unseres Lebens? Wenn wir ehrlich sind, spielen oft andere Namen eine sehr wichtige Rolle in unserem Alltagsleben. Vielleicht der Name unseres Chefs oder der Name der Männer, die heute Geschichte machen, oder der Name des liebsten Menschen, der uns nahe ist, der Name unserer Kinder, nicht zuletzt unser eigener Name. Der brennt uns oft viel mehr unter den Nägeln als der Name Gottes. Möge Gott es schenken, dass wir trotz unserer Unzulänglichkeit mehr und mehr verstehen und uns im Grunde auch noch mehr danach sehnen, zu erkennen, wer er wirklich ist. Und dass wir, so wie jemand heute schon gebetet hat, nicht nur mit unseren Lippen, sondern auch mit unserem Leben anbeten lernen. Drittens lehrt uns Jesus hier, wenn wir beten, sollen wir für die Vollendung der Absichten Gottes bitten, dein Reich komme. Wenn wir heute das Wort Reich hören, dann denken wir an Weltreiche oder an das fürchterliche Dritte Reich. Das Wort Reich kann eigentlich auch als Königtum übersetzt werden. Wir können auch lesen, dein Königtum oder deine Königsherrschaft komme. Und damit meinen wir, Gottes souveräne Herrschaft möge auf Erden so sichtbar werden, wie sie im Himmel jetzt schon sichtbar ist. Die Thematik des Reiches Gottes war ein zentrales Thema im Dienst Jesu auf dieser Erde. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus einmal sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist also dort, wo Jesus ist. Wir merken also, wenn es um das Reich Gottes geht, dann muss man verschiedene Aspekte bedenken. Einerseits besteht das Reich jetzt schon. Es besteht in den Herzen der Gläubigen, die Jesus als Herrn, als Erlöser angenommen haben, sodass Paulus sagen kann, das Reich Gottes, es besteht aus Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Aber andererseits ist das Reich noch zukünftig. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann sehnen wir uns nach diesem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird auf diese Erde, um sein sichtbares Reich aufzurichten und hier die Herrschaft auszuüben. Aber diese Bitte, sie signalisiert auch noch etwas. Dein Reich komme. Wenn wir das so beten, dann beten wir im Grunde nicht meine Wünsche, nicht meine Pläne, nicht meine Verwirklichung, nicht mein kleines persönliches Reich ist das Wichtigste, sondern dass dein Reich kommt. Und wir bekennen im Grunde, dass wir die Herrschaft über unser Leben abgegeben haben und dass der Heilige Geist, der jetzt in uns lebt, uns zur Förderung dieses Reiches einsetzen kann, wann und wo und wie er will. Geschwister, manchmal fallen uns solche Gebete schwer, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Aber Jesus lehrt uns hier, dass unsere Gebete den Absichten Gottes entsprechen sollen. Wenn wir so beten, können wir sicher sein, nach seinem Willen zu beten. Noch ein Aspekt finde ich sehr wichtig, wenn wir beten, dein Reich komme. Wenn wir für das Kommen des Reiches Christi beten, da beten wir eigentlich ein evangelistisches Gebet. Und an der Erfüllung dieses Gebetes haben wir Anteil. Wir werden im Wort Gottes aufgefordert, immer wieder. Das ist eine ganz klare Botschaft der Schrift. Mitzubauen an diesem unsichtbaren Reich Gottes. Das heißt unter anderem, das Evangelium zu proklamieren, weiterzusagen, zu verkündigen und auch treu für diejenigen zu beten, die Jesus noch nicht kennen, die noch keine persönliche Beziehung zu ihm haben, damit Gott durch seinen Geist sich ihnen offenbart und sie sich zu Gott bekehren, sich zu ihm hinwenden, ihn erkennen, wer er wirklich ist. Denn, so sagt uns Paulus, wenn Gott die Seinen aus dieser Welt herausgerufen hat, dann wird Jesus wiederkommen und sein sichtbares Reich aufrichten. Ich frage uns also, steht in unseren Gebeten die Vollendung der Absichten Gottes im Vordergrund? Oder beten wir hauptsächlich nur für unsere persönlichen Anliegen, für das Gelingen unserer Pläne, für unsere Gesundheit, für die gute Note in der Arbeit, die ich letzte Woche geschrieben habe, wenn ich noch Schüler bin? Das Vaterunser macht deutlich, es ist nicht Zweck des Gebets, dass der Wille des Menschen im Himmel getan wird. Herr, ich will, dass du das und das und dieses und jenes für mich tust, sondern dass der Wille Gottes hier auf der Erde geschieht. Und damit werden wir beim vierten, wenn wir beten, sollen wir unseren Willen, dem souveränen Willen Gottes unterstellen. Dein Wille geschehe, Herr. Das kann eine sehr, sehr harte Bitte sein, wenn man eigentlich in seinem Herzen sich was besonders wünscht. Diese Bitte, die habe ich oft beten müssen, als ich vor 20 Jahren im Krankenhaus am Bett meines Vaters saß, der in Koma lag nach diesem verheerenden Unfall. Und die Hoffnungen immer weniger wurden. Dein Wille geschehe. Das heißt, zu erkennen und zu wissen, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und dieser Plan ist gut, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Es heißt auch zu wissen, dass ich von Gott nichts erzwingen kann. Und deshalb will ich nach Gottes Willen fragen, will auf seine Wegweise achten und meinen Willen immer wieder seinem Willen unterordnen. Meine Lieben, das Vaterunser lehrt uns, dass in unseren Gebeten zuerst die Sache Gottes Priorität haben muss. Unsere Gebete, sie sollen mit Anbetung beginnen und die Vollendung der Absichten Gottes, sein Reich, sein Wille, soll in unseren Gebeten im Vordergrund stehen. Und dann erwähnt Jesus unsere persönlichen Belange. Er lehrt uns, wenn wir beten, sollen wir auch für unsere materiellen Bedürfnisse bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nun, bei uns hier in der westlichen Welt, im 21. Jahrhundert, bei uns in Deutschland, scheint diese Bitte um das tägliche Brot vielleicht nicht so dringend zu sein. Wir haben alle noch genug zu essen, unsere Kühlschränke sind alle voll. Und manchmal denke ich, wir müssten vielleicht viel mehr um Beherrschung bitten, damit wir uns nicht manchmal überessen. Aber ich denke, diese Bitte, die geht über die tägliche Nahrungsration hinaus. Denn das Brot, um das ich bitte, ist ja nicht nur Brot. Es ist die Energie, die ich brauche, um jeden Tag, um diesen Tag zu bewältigen. Es ist das Geld, das ich brauche, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Es ist das richtige Wetter, ohne das nichts wachsen und gedeihen kann. Wenn wir also beten, unser nötiges Brot gib uns heute, dann drücken wir dadurch unsere Abhängigkeit von Gott aus und erkennen an, dass er allein für alles Wesentliche sorgt. Wir erkennen ihn als den Geber aller guten Gaben an. Viele Menschen heute denken nicht so. Wer betet heute noch vor dem Essen am Tisch? Immer weniger Familien oder in einem Restaurantbesuch. Man steht vor diesem herrlichen, tollen Essen. Denkt man an Gott und dankt ihm dafür? Und vielleicht gibt es auch welche, die sagen, naja, ich habe mein Brot mit der Arbeit meiner Hände verdient. Ich brauche niemanden, auch Gott nicht dafür zu danken. Das ist eine sehr törichte Einstellung. Denn wer hat uns die Fähigkeit und die Gaben und die Möglichkeit der Arbeit gegeben? Und wie schnell kann sich alles ändern? Wenn wir zum Beispiel unsere Gesundheit verlieren. Oder wenn die Russen einmarschieren. Es reimt sich, ich weiß, aber es ist eine Tragik. Und es hat das Leben der Menschen in der Ukraine von einem Tag auf den anderen verändert. Und die Ernte und das Korn. Und alles, was dieses Land exportiert hat, stand plötzlich in Frage und es hat die ganze Welt durcheinander gebracht. Oder wenn wir arbeitslos wären, wenn das passiert, bekommt die Bitte plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Es ist eine Tragik, dass so viele Menschen Gottes Güte nicht erkennen, obwohl sie diese täglich genießen. Nehmen wir also die Fürsorge Gottes nie für selbstverständlich. So wie er uns täglich versorgt, sollten wir ihm täglich danken. Mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, sprechen wir unserem Vater im Himmel auch unser volles Vertrauen aus. Und ich höre Jesus in dieser Bitte auch sagen, mach dir keine Sorgen um das Morgen. Das Volk Israel hat in der Wüste jeden Tag nicht mehr und nicht weniger eine Ration Manna einsammeln dürfen. Nur für das Heute sorgen, fällt uns heute hier sehr, sehr schwer. Wir moderne Menschen, wir gehören doch zur Gefrierschrankgeneration, zur Gesundheits- und Altersvorsorge-Generation. Ständig werden wir gefordert, für das Morgen zu sorgen. Aber ich glaube, dass diese Bitte uns unendlich frei machen kann vor, ich sag mal, unnötiger Vor-Sorge. Denn er, der heute für uns sorgt, er wird auch in Zukunft uns nicht im Stich lassen. 6. Wenn wir beten, sollen wir auch für unsere geistlichen Bedürfnisse bitten. Eines unserer wichtigsten geistlichen Bedürfnisse ist die väterliche Vergebung, die wir täglich brauchen. Deshalb sollen wir beten und vergib uns unsere Sünden. Diese Bitte, sie führt uns in ein sehr persönliches Gespräch mit unserem Vater. Wir wissen als Kinder Gottes, dass uns alle Sünden in dem Augenblick unserer Errettung vergeben wurden, wenn wir Jesus als unseren Herrn, als unseren Erlöser erkennen, in unser Leben aufnehmen. Dann erleben wir diese rechtliche Vergebung. Unsere Sünden sind alle an dem Ort, wo das Meer am tiefsten liegt, vergeben. Aber auch als seine Kinder leben wir noch in dieser Welt. Da ist es dreckig, da ist es staubig und wir müssen immer wieder uns unsere Füße waschen, im Bild gesprochen. Wir leben noch in diesem Fleisch, wie Paulus das sagt, und obwohl wir eigentlich die Sünde hassen, holt sie uns doch immer wieder ein. Und Paulus sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht, und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Kennt ihr das? Habt ihr das letzte Woche schon auch erfahren? Wie schnell kommt so ein böser, ein kritischer, ein überheblicher Gedanke in uns auf? Oder ein sexueller, unreiner Gedanke. Und schon ist die Beziehung zum Vater getrübt. Aber wenn ein Kind seinem Vater ungehorsam ist, dann berührt das nicht die Vater-Kind-Beziehung. Vergessen wir das nie. Meine Kinder, die werden immer meine Kinder bleiben, auch wenn sie Wege gehen sollten, die mein Herz betrübt. Darum geht es in dieser Bitte. Es geht um diese väterliche Vergebung, die wir täglich brauchen. Wir bitten Gott nicht um Vergebung, weil unsere Rettung in Frage steht, wenn wir sündigen, sondern weil unsere Beziehung zu dem Vater gestört ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch als Christen immer wieder täglich zu unserem Vater kommen und ihm sagen, Vater, ich habe schon wieder gesündigt. Ich war unfreundlich. Ich habe mich schon wieder aufgeregt, konnte mich nicht beherrschen. Hab den anderen, hab meine Frau nicht höher geachtet als mich selbst. Ich war nicht ganz ehrlich. Vater, vergib mir. Diese Bitte enthält aber auch einen zweiten Teil. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Hier bekennen wir, dass wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ich habe mal diesen Satz irgendwo gelesen, ich weiß nicht, von wem er stammt. Ein Christ, der nicht vergibt, ist ein Widerspruch in sich selbst, weil wir alle aus der Vergebung leben. Man muss sich das mal bewusst machen. Gott hat mir so viel vergeben. Ich bin jetzt sein Kind. Er hat meine unermessliche Schuld getilgt. Das sollte doch schon Motivation genug sein, jede Kränkung meinem Nächsten zu vergeben, oder? Das ist unheimlich wichtig, dass wir niemals Groll und Bitterkeit zwischen uns und einem anderen Menschen stehen lassen, weil das raubt uns eigentlich unsere Freude. Und auch die Freude an der Vergebung Gottes eigentlich. Möge es zu unserer guten Gewohnheit werden, dieser Bitte aufrichtig beten zu können: Vater, vergib mir meine Schuld und ich will mit Hilfe deines Geistes dem Bruder und der Schwester, meiner Frau, meinen Kindern, meiner Schwiegermutter, was weiß ich, meinem schwierigen Nachbar, ich will alles vergeben und denen vergeben, die heute an mir schuldig geworden sind. Die letzte Bitte, die Jesus hier ausspricht, wenn es um unser geistliches Bedürfnis, unsere geistlichen Bedürfnisse geht, heißt: und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Papst Franziskus ist nicht so richtig zufrieden mit der Übersetzung dieser Vaterunser-Bitte. Und im Dezember 2017, da stieß er eine Debatte darüber an, ob man nicht besser beten sollte und lass uns nicht in Versuchung geraten. Seiner Meinung nach sei nicht Gott, der den Menschen in Versuchung führe, ja, um dann zu sehen, wie er falle. Und er sagt: ein Vater tut so etwas nicht, ein Vater hilft sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan. Ist nicht falsch. Aber dann fordert er diese Übersetzungskorrektur, damit Gläubige kein falsches Gottesbild bekommen. Und in Italien und Frankreich, da haben die katholischen Bischöfe die Ansicht des Papstes jetzt angenommen und die Vater unser Bitte entsprechend dann im Jahre 2020 angepasst. Dort beten jetzt die katholischen Gläubigen nicht mehr und führe uns nicht in Versuchung, sondern frei übersetzt: lass uns nicht in Versuchung geraten. Doch letztes Jahr im März zum Mittagsgebet auf dem Petersplatz, da fiel der Papst selbst wieder zurück in dieses alte Muster und betete: und führe uns nicht in Versuchung. Alle Zeitungen am Montag haben davon berichtet. Nun, auch wenn Franziskus versucht, die letzte Bitte, es für die Christen wichtigsten Mustergebets zu verändern, bin ich persönlich doch der Meinung, dass die Übersetzung, wie wir sie kennen, eigentlich keiner Revidierung bedarf. Denn wir wissen vom Apostel Jakobus, dass Gott niemanden zur Sünde versucht. Könnt ihr nachlesen, Jakobus 1. Der Urheber der Versuchung zum Bösen ist nicht Gott. Und doch erlaubt Gott in unserem Leben, dass wir Prüfungen und Versuchungen ausgesetzt sind, so wie das der Fall war bei Hiob und bei Abraham und bei Josef. Und wir könnten noch einige Namen anführen. Hier scheint der Gedanke zu sein, dass wir uns ständig dieser Gefahr bewusst sein müssen, in den unterschiedlichen Versuchungen, die Gott zulässt, in Sünde zu fallen. Und wir sollten den Herrn bitten, uns davor zu bewahren, in Sünde zu fallen, auch wenn wir selbst dem Hang zur Sünde gerne nachgeben würden. Eigentlich sollten wir beten, dass die Gelegenheit und die Bereitschaft zur Sünde nie zur gleichen Zeit gegeben sind. Und ich glaube, diese Bitte, die drückt einfach ein gesundes Misstrauen gegen unsere Fähigkeit aus, der Versuchung zu widerstehen. Und deshalb bitten wir den Vater um Hilfe. Keiner darf denken, sowas passiert mir nie. Wer so denkt, lebt gefährlich. Eine Antwort auf diese Bitte finden wir beim Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13, wo es heißt: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Auch in der Prüfung, in der Versuchung behält Gott die Kontrolle. Meine Lieben, dieses wohlbekannte Gebet, es fordert uns auch heute noch auf, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Nehmen wir das Vaterunser also als Vorbild für unsere Gebete. Es ist ein Mustergebet. Denn wenn wir nach dem Muster des Vaterunsers beten, erfreuen wir uns an unserem Vater im Himmel. Und wir beten für die Vollendung seiner Absichten. Und wir bringen vor Gott unsere materiellen als auch unsere zutiefst geistlichen Bedürfnisse. Aber wir können dieses Gebet nur dann von ganzem Herzen beten, wenn wir wirklich in totaler Abhängigkeit von Gott leben und ihm ganz nahe sein wollen. Ein bekannter Autor, der formulierte das mal so, und damit möchte ich schließen. Ich kann nicht sagen, Vater, wenn ich nicht täglich wage, als sein Kind zu leben. Ich kann nicht sagen, geheiligt werde dein Name, wenn ich mit Gottes Heiligkeit im Streit liege. Ich kann nicht sagen, dein Reich komme, wenn nicht alles in meiner Kraft Stehende tue, um diesen wunderbaren Tag näher zu bringen. Ich kann nicht sagen, dein Wille geschehe, wenn ich seinem Wort nicht gehorche. Ich kann nicht sagen, wie im Himmel, so auch auf Erden, wenn ich ihm nicht hier und jetzt diene. Ich kann nicht sagen, gib uns unser tägliches Brot, wenn ich unehrlich bin und unlautere Geschäfte betreibe. Ich kann nicht sagen, vergib uns unsere Sünden, wenn ich einen Groll gegen andere hege. Und ich kann nicht sagen, und führe uns nicht in Versuchung, wenn ich nicht die ganze Waffenrüstung Gottes trage. Ich kann ihm keine Herrlichkeit zuschreiben, wenn ich nur meine Ehre suche. Ich kann nicht sagen, in Ewigkeit, wenn mein Lebenshorizont völlig auf die Dinge dieses Zeitlaufs fixiert ist. Ich möchte uns jetzt einladen zu einer Zeit des stillen Gebets. Danken wir unserem Herrn Jesus, dass er uns dieses Gebet, das Vater unser, gegeben hat, als ein Mustergebet. Und reden wir mit ihm in der Stille, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, und versuchen wir in unseren Gedanken einmal jede einzelne Bitte des Vater unsers mit unseren eigenen Worten zu beten. Lass uns noch gemeinsam das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.